Thema heute, geheimnisvoll und wunderbar. Man kann sich natürlich jetzt fragen, zunächst mal, warum heute so ein Thema? Und klar, die Frage ist berechtigt, kann ich auch gern beantworten. Wir haben ja im letzten Jahr uns getroffen und uns überlegt, wie wollen wir als Gemeinde weitermachen? Welche Schwerpunkte setzen wir uns? Welche Ziele verfolgen wir? Und da haben wir gemeinsam zusammengetragen, was uns wichtig ist und wie die Arbeit, das Leben unserer Gemeinde auch in diesem Jahr aussehen soll. Und wir haben da unter der Perspektive 2016 plus, so hatten wir das genannt, uns nicht ganz zufällig im Jahr der Reformation mit diesen vier Gesichtspunkten, sola scriptura, allein durch die Schrift, allein durch die Gnade, allein durch den Glauben und Jesus Christus allein beschäftigt. Und das werden wir und haben wir jetzt auch in diesem Jahr schon mehrfach getan. Wir haben speziell den Bereich der Gnade immer etwas genauer angeschaut, von der Jahreslosung mit dem neuen Herz ausgehend. Was bedeutet das, dass wir als Christen mit einem gnädigen Gott befreit, begnadigt unterwegs sein dürfen? Was hat das für Auswirkungen auf das, wie wir denken, wie wir reden, wie wir unser Leben, unsere Beziehungen gestalten? Also einige Predigten hat es dazu bislang schon gegeben. Der zweite Schwerpunkt, den wir uns vorgenommen hatten, war, dass wir Gemeinde am Puls der Zeit sein wollen, ganz entsprechend unserem Namen. Wir nennen uns ja mittendrin. Was bedeutet das aber, dass wir Gemeinde am Puls der Zeit sein wollen? Das heißt doch, wir beschäftigen uns mit den Fragen, die die Leute um uns herum beschäftigen. Wir schwimmen nicht auf einer Insel der Seligen, worshipen den ganzen Tag, lobpreisen, dass die Schwarte kracht, sondern wir sind mittendrin. Das heißt, wir müssen also schauen, womit beschäftigen sich die Leute? Was sind ihre Probleme? Worüber freuen die sich? Was ermutigt die? Was entmutigt die? Und wenn wir das tun, und da glaube ich, trage ich Eulen nach Athen, werden wir feststellen, die Menschen um uns herum beschäftigt genau das Gleiche wie uns. Bloß weil du Christ bist, hast du nicht auch zum Beispiel ein Problem finanziell oder in der Familie oder mit Krankheit, mit Arbeitslosigkeit oder sonst etwas. Das heißt, da sind wir ganz nah dran. Und unser Anliegen ist es ja, dass wir sagen, davon, was wir eben gesungen haben, dass er unsere Zuflucht, unsere Stärke ist, ein Fels, eine Brandung, an die wir uns halten, die uns trägt, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist doch der Auftrag, warum es uns gibt. Wir wollen ihn anbeten, wir wollen Kraft von ihm bekommen, Perspektive für unser Leben. Wir wollen eine gute Zeit zusammen verbringen, oder? Mit schöner Musik, wir beten zusammen, wir helfen einander, wir lernen aus dem Wort Gottes. Aber das alles dient doch dazu, dass wir Salz und Licht sein können in dieser Welt. Und das können wir nur sein, wenn wir wissen, wo brennt denn den Leuten das unter den Fingernägeln? Und im Grunde genommen, wie eben schon gesagt, das sind die gleichen Themen, die auch uns betreffen. Und insofern will ich heute in aller Vorsicht und sehr behutsam ein ganz kritisches Thema unter uns anschneiden, von dem möglicherweise einige von uns betroffen sind, weil in ihrem Freundeskreis, vielleicht in der eigenen Familie, eine Frau, eine Familie ist, die sich mit dieser schwierigen Entscheidung auseinanderzusetzen hatte, wir bekommen ein Kind und es passt überhaupt nicht hinein. Und vielleicht sitzen sogar unter uns welche, die sagen, auch ich habe das erlebt und ich habe mich dafür entschieden, dieses Kind nicht zur Welt kommen zu lassen. Ich weiß es nicht. Das ist ein Thema, über das reden wir nicht so gerne. Da braucht es viel Vertrauen, viel menschliche Nähe, dass wir über solche Dinge reden können. Und vielleicht, wenn Leute unter uns sind, die dieses Thema persönlich sehr, sehr stark betrifft, bitte ich darum, bleibt hier so lange. Wir haben anschließend das Angebot, dass wir ins Gespräch kommen können. Und Sie, Frau Jumper, haben das ja auch gemacht. Wir werden davon noch von hören. Im besten Fall ist ja zum Anfang eines neuen Lebens Hoffnung und Vorfreude da. Ne? Alle freut sich, klatschen die Hände. Wir sind jetzt noch nicht so weit als Eltern, dass uns dieser Status, dieser neue erstrebenswerte Status Großeltern ins Haus stehen könnte. Würde mich also sehr überraschen im Augenblick, wenn ich davon hören könnte. Aber ich würde mich total freuen. Nur, eben, einerseits, andererseits. Ich weiß nicht, wie meine Jungs, die gerade mit dem Studium angefangen haben, die noch gar keine Freundin haben, plötzlich reagieren würden, wenn da einer zu ihnen kommt und sagt, ich bin schwanger von dir. Da gäbe es schon ziemlich kritische Fragen in Familien bei Einzelnen. Und da müssen ganz schwierige Entscheidungen getroffen werden. Und statt einer uneingeschränkten Freude, früher hat man ja gesagt, wir sind guter Hoffnung, nicht wahr?
Wir freuen uns, es kann nur noch besser werden. Sprechen wir heute von anderen Umständen, die uns aus der Bahn reißen, die alles durcheinander bringen. Also schon allein die Art und Weise, wie wir darüber reden mit dieser Thematik, zeigt, es ist ganz schwierig. Verzweiflung, Skepsis, alles das an Gefühlen bis hin zu maximaler Begeisterung ist bei dem Thema Schwangerschaft mit an Deck. Also dieses Thema ist äußerst komplex und es ist nicht nur vielfältig, sondern es ist auch kompliziert. Und es gibt keine einfachen Fragen. Deswegen möchte ich da sehr umsichtig und liebevoll damit umgehen. Und ganz wie wir eben in dem Video auch gehört haben, ohne Verurteilung, ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Besserwisserei. Es geht darum, dass Menschen in ihrem Leben bei einem wunderbaren Thema, geheimnisvoll und wunderbar, eine innere Zwangssituation erleben, die sich keiner gewünscht hätte. Ich möchte noch einmal beten und darum bitte ich, dass wir dazu gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, wir haben das gerade gesungen, wir haben das gebetet, dass du unsere Hoffnung bist, dass du der Herr der Engelsheere bist, der uns Leben hilft. Und er will, weil er das Leben geschenkt hat, dass es auch leben kann. In aller Not und aller Bedrängnis gibt es einen Halt, einen Ausweg, eine Hilfe. Und die bietest du uns an in deinem Wort. Die bietest du uns an, dass du uns ein gnädiger, barmherziger Gott bist, der uns liebt, der vergibt und der einen Neuanfang schenkt, der uns tröstet, der klären hilft und ermutigt. Vater, wir bitten dich, dass du uns zeigst, was wir tun können, um in deinem Namen zu leben, zu helfen. Amen. Ich habe mir das so gedacht, zwei Schritte heute. Der erste, so ein bisschen sachliche Information, eine Auseinandersetzung mit der Thematik. Und in einem zweiten Schritt schauen wir dann einmal von der Schrift, wie das da aussieht. Denn das, was wir im Augenblick erleben, jemand wird schwanger und es gibt mehr Probleme, als man vorher schon hatte, das ist ja alles andere als geheimnisvoll und wunderbar. Da liegen die Probleme offen zutage, auch wenn man nicht offen darüber reden kann manchmal. Und die Gründe für Abtreibung haben wir ja vorhin im Interview und auch im Video kennengelernt. Und ich kann zusammenfassend feststellen, dass ein Abtreibung oftmals die Folge von unterlassener Hilfeleistung ist. Das sind Menschen, die kommen in eine Notsituation und sie wissen nicht, wie kann ich das Thema lösen. Viele Frauen sagen, ich möchte das Kind behalten, aber ich kann es nicht. Ich weiß nicht wie. Und ihr wisst alle, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wenn die Angst steigt, wenn es Panik gibt, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Und interessanter Hinweis, nie mit nur einer Person sich beraten zu lassen, sondern verschieden sich Dinge einzuholen. Und deswegen, mir ist ganz wichtig, auf dem ersten Gedanken darauf hinzuweisen, eine Abtreibung, und das kann man statistisch auch, ich werde es gleich zeigen, nachweisen, eine Abtreibung ist deswegen oft geschehen, weil die nötige Unterstützung, die Hilfe, der Rat gefehlt hat. Denn die allgemeine Ansicht heute in unserem Land ist doch die, ich mache jetzt mal keine Umfrage mit Finger hoch, aber wenn wir uns umhören, dann werden wir sagen, klar, Abtreibung ist erlaubt in Deutschland, oder? Das ist die vorherrschende Meinung. Abtreibung ist ein probates Mittel, wenn das Kind nicht reinpasst ins Leben. Das ist aber nur eine vermeintliche, einfache und schnelle Lösung. Denn auch nach der letzten Reform des Paragraph 218 im Jahre 1995 ist Abtreibung bis heute strafbar. Zitat, Paragraph 218. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist das Gesetz in Deutschland. Schwangerschaftsabbrüche sind verboten. Punkt. Jetzt gibt es 2 Ausnahmen. Und auf die wird immer wieder berufen. Die erste Ausnahme ist die Beratungsregelung. Das heißt, vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, du musst irgendwo hingehen als schwangere Frau, als Paar und dich beraten lassen. Und wenn du diesen Schein bekommst, der Beratung, dann darfst du 3 Tage später nach dieser Beratung tatsächlich zu einem Abbruch gehen. In der Regel ist das so, dass die Schwangerschaftsberatung für Abtreibung spricht. Aber auch da ist es nur erlaubt bis zur 12. Woche. Ich arbeite mit bei ProVita, das ist auch eine Einrichtung, die sich für das ungeborene Leben, aber auch schon für das geborene Leben und das Leben am Ende eines Lebens einsetzt. Und wir verteilen, wenn wir zum Beispiel auf Messen sind, verteilen wir so kleine Föten. Die sind so groß, sind 12 Wochen alt. An diesen winzigen Modellen, die lebensecht nachgebildet sind, sind sämtliche Fingerchen, Zehen, Gesichtsmerkmale wie Nase, Ohren, Augen, Mund, selbst die Geschlechtsmerkmale sind mit 12 Wochen alle schon da. Ein Minimensch. Bis dahin ist also gesetzlich nach einer Beratungsregelung erlaubt, dass ein Mensch abgetrieben wird. Die zweite Ausnahme ist die sogenannte Indikationsregelung. Die teilt sich wiederum auf in zwei Unterbereiche. Da gibt es einmal die medizinische Indikation, sprich, es steht zu befürchten, zu erwarten, dass das noch nicht geborene Kind einen genetischen Defekt hat, also behindert zur Welt kommen wird. Trisomie 21 zum Beispiel. Das sind so die Mongoloiden. Dazu gleich an dieser Stelle, ich habe über Jahre hinweg als Erzieher in einem Heim für schwerst körper- und geistig behinderte Kinder und Jugendliche gearbeitet. Ich kenne diese Menschen also sehr persönlich und genau. Ich bin äußerst bereichert durch diese Zeit und da gibt es eine riesige Spannbreite von Behinderungen, so wie auch der zum Beispiel der Arndt, der ist ein flotter junger Mann, der kann schnell rennen. Andere in seinem Alter, die fahren schon im Stuhl, nicht? Das heißt also, da gibt es unglaubliche Unterschiede auch beim Thema Behinderung. Und, was Sie vielleicht auch kennen aus Ihrem Bekanntenkreis, es wurde gesagt, das Kind käme behindert auf die Welt und es war kerngesund. Also auch das ist ein kritisches Thema, ich werde das gleich nochmal zeigen. Unter anderem Indikation ist der kriminologischen Indikation, nämlich bei Vergewaltigung. Und diese beiden Bereiche, diese Ausnahmen, werden in der Diskussion, wenn man sich über Abtreibung unterhält, meistens auch ganz vorne geführt. Kriminologisch und medizinisch als Gründe für eine Abtreibung. Das heißt, grundsätzlich ist das positiv, wir können das Leben in die Hand nehmen. Zum Beispiel eine Herztransplantation. Oder ein künstliches Hüftgelenk. Wer freut sich nicht, dass wir medizinisch solche tollen Möglichkeiten haben? Wir nehmen das Leben in die Hand. Auf der anderen Seite die hohe ethische Verantwortung, die sich damit verbindet, gerade in diesem Zusammenhang eines noch nicht geborenen Lebens. Wer will das verantworten? Wer will das in die Hand nehmen und entscheiden, dieser Mensch darf leben? Ich darf einmal Zahlen nennen, komme ich gleich zu dem hier. Kinder, die mit Verdacht auf Mongoloid, also Trisomie 21, abgetrieben werden. Wisst ihr, wie hoch der Prozentsatz im Augenblick ist in Deutschland? Der Prozentsatz liegt bei über 97%. Das heißt also, wenn jemand von unseren jungen Frauen oder mittelalterlichen Frauen ein Kind erwartet und das ist der Verdacht, der da geäußert wird beim Arzt, dann wird zu 97% dieses Kind abgetrieben. Das heißt aber mit anderen Worten nichts anderes, wir werden keine mongoloiden Menschen mehr in unserem Land haben. Das Fachwort dafür lautet Genozid. Da werden Menschen wegen eines bestimmten Merkmales nicht ins Leben entlassen. So etwas hatten wir schon, nicht nur in Deutschland. Das passiert aber im Augenblick. Medizinische Indikation nennt sich das. Wir entscheiden, wir nehmen das Leben in die Hand. Und ich frage mich, welcher Mensch, und da setze ich durchaus eine hohe ethische Verantwortlichkeit voraus, ich unterstelle niemand etwas, aber welcher Mensch darf entscheiden, ab wann andere Menschen leben dürfen und ab wann nicht? Ich habe da keine einfache Antwort drauf, aber wir sehen, in was für einen unglaublichen Konflikt wir hier kommen. Und das kann uns ganz genauso passieren, ob wir in Christen in einer Gemeinde sind oder nicht. Wer darf das entscheiden? Wenn wir die Zahlen anschauen, ich habe diese Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Die sind aus dem Jahre 2014, neuere habe ich nicht gefunden. Die schreiben also von 99.715 Abtreibungen pro Jahr in Deutschland 2014. Und sie sagen selbst dazu, dass man ihren eigenen Zahlen nicht trauen darf, weil sie die Vermutung haben, die begründete Vermutung, dass die hohe Dunkelziffer eine Verdoppelung nahelegt. Das bedeutet, in einem Land wie dem unseren, und wir liegen ziemlich weit hinten in der Statistik in Europa, werden knapp 200.000 Menschen im Mutterleib getötet. Und das ist aber normal. Man darf das ja tun, heißt es. Und jetzt schauen wir das mal an. Links, das kleine rote Pünktchen. Das ist die sogenannte kriminologische Indikation, also sprich Vergewaltigung. Wie viel Prozent auf das Gesamte gibt es im Jahre 2014? Null. Das heißt, das Thema Vergewaltigung lässt sich bei dem Thema Abtreibung so gut statistisch wie gar nicht feststellen. Dass diese 14 Personen, von denen jetzt hier gesprochen wird, natürlich in einer persönlichen Weise unglaublich belastet sind, das steht außer Frage. Aber statistisch gesehen wird immer behauptet, ja, Abtreibung, wenn jemand vergewaltigt wurde, völlig klar. In dem Gesamtthema kommt das so gut wie gar nicht vor. Selbst die medizinische Indikation, die ja dann auch nochmal oft irrt, sind es laut den Zahlen, die mir vorliegen, zwischen 2,9 und 3,1% gewesen 2014. Und das ist in etwa gleich geblieben bis heute. Und jetzt schauen wir mal den großen blauen Kuchen an. Das ist die Beratung. Das heißt, da wird Menschen in Not geholfen dadurch, dass man ihnen sagt, die Lösung für dich heißt, treibe dein Kind ab. Sehr interessante Einseitigkeit. Und hier glaube ich, hier ist unser Ansatz. Hier ist der Ansatz von dieser Gruppe, die wir hier haben, 1000 plus, Pro Femina. Hier ist der Ansatz von Pro Vita, dass wir sagen, wir wollen den Frauen, wir wollen den Menschen die Chance geben, sich für das Leben entscheiden zu können. Weil das ist nämlich tatsächlich, das haben Sie auch berichtet, oft so, dass die Frauen sagen, ich will das Kind eigentlich haben, aber der Druck in meinem Umfeld ist so groß. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich ein viertes Kind überhaupt durchbringen soll. Das ist ja auch ziemlicher Hammer. Ja, wir haben ja auch Familien mit 4 Kindern. Unterhaltet euch mal mit denen über ihre Nächte und die Möglichkeiten, die sie dann plötzlich neu haben, frei zu machen und in Urlaub zu fahren und. Aber wenn das Kind dann da ist, das wiegt alles auf. Das bedeutet, es ist nicht die einfachste Lösung, was wir in dem blauen Feld sehen. Die Erfahrung zeigt nicht nur auf medizinisch-biologischer Seite, dass da zum Beispiel Frauen völlig unfähig werden, Kinder überhaupt bekommen zu können, weil irgendwas bei der Abtreibung, bei dem mechanischen, grauenhaften Vorgang nicht so geklappt hat, sondern auch die rein psychische Seite, dass Frauen weit hinaus, bis hin dann viele Jahre später, nicht damit klarkommen, was da gelaufen ist. Bei ganz vielen ist das leider so und das alles andere als geheimnisvoll und wunderbar. Und das soll jetzt genügen, mal die Sache von dieser Seite anzuschauen. Ich will mit uns mal einen Gedanken auf den Weg bringen, wie können wir von unserer Seite aus nochmal eine Gewissheit bekommen, wie wir das Ganze für uns besehen und beurteilen und dann handeln können. Die Frage ist, was ist denn Grundlage unseres Handelns? Was ist denn die Maxime? Und da sind wir wieder bei diesen 4 Sola. Die Schrift allein ist Maßstab für unseren Glauben, für unser Leben, für die Lehre, die wir in freien evangelischen Gemeinden haben. Das steht so in der Präambel unseres Bundes drin. Das steht sozusagen hier auf dem Revers. Die Bibel ist der Maßstab, an das wollen wir uns halten. Was da überliefert wurde von vor tausenden von Jahren. Und Arndt Weil hat es ja gerade angedeutet, es gab diese gute alte Zeit noch nie. Wie viele Generationen von Menschen haben sich genau damit orientiert und haben Leben gefunden, haben Leben erhalten können? Allein Christus, der Leben schafft, der Erlösung gibt, der weiterhilft, der Perspektive gibt. Also von daher schauen wir mal in die Bibel rein und da werden wir ein erstes schon gar nicht finden, den Begriff Abtreibung nämlich. Auch das Verb abtreiben, das finden wir nicht in der Bibel. Jetzt sagen natürlich manche, aha, das kommt daher. Gott äußert sich deswegen nicht dazu, weil das allgemeine Praxis war, da musste man gar nichts dazu sagen. Und es gibt auch geschichtliche Dokumente. Ich habe da ein Corpus Hippocraticum gefunden in den unglaublichen Tiefen des World Wide Web. Da steht drin, Abtreibung kennt man schon in der ganzen Geschichte. Das haben schon die Ägypter hingekriegt und die Etrusker vorher. Aber damit kann ich mich doch als Christ nicht zufrieden geben, wenn ich sage, naja, das hat man schon immer so gemacht, das wird auch immer so bleiben, oder? Ist das das, wofür wir stehen? Ich muss mich fragen, was bedeutet Abtreibung denn in den Augen Gottes? Dem Gott, von dem wir sprechen, dass er das Leben gibt, dass er das Leben schenkt, ja, dass er das Leben selbst ist. Wo stehen wir als Christen, die jetzt plötzlich konfrontiert sind, vielleicht persönlich mit jemand unterwegs zu sein, der genau diese Problematik hat? Was sagen Sie der Tochter Ihrer Nachbarin, die heulend bei Ihnen am Küchentisch sitzt, weil sie sich nicht traut, mit der eigenen Mutter zu sprechen? Weil sie mit ihrer Tochter aufgewachsen ist und oft bei Ihnen die Muffins gegessen hat und ein ganz großes Vertrauen da ist. Dann kommt die und heult sich bei Ihnen aus. Was sagen Sie dem Mädchen? Denken wir also einmal kurz darüber nach. Ich kann nur einen kleinen Input geben. Wann spricht Gott eigentlich von einem Menschen? Vielleicht können Sie das vertiefen in Hauskreisen oder in anderen Gruppen. Vielleicht können wir sonst mal darüber diskutieren. Im Psalm 139 sagt David einmal, du Gott hast alles in mir geschaffen und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich, so ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das ist mir voll und ganz bewusst. Das heißt, nach diesen Worten, der Mensch ist schon im Mutterleib ein Werk Gottes. Nicht erst, wenn er geboren wird und alle sagen, ach, ist der süß, sondern wo noch keinen gesehen hat. Und das unterstreichen noch die geheimnisvollen Worte von David, der jetzt fortfährt in seinem Psalm. Du Gott hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Damit sagt doch David nichts anderes, als dass mein Körper, also er spricht schon in diesem Zusammenhang von seiner Persönlichkeit, war nicht verborgen vor dir, Gott, als ich, David, für Menschen im Geheimen, wo kein menschliches Auge das sehen konnte, gemacht worden bin. Das heißt also, dieses Wirken ist kein Zufallsprodukt, sondern ist ein meisterhaftes Kunstwerk. Eine alte Bibelübersetzung spricht hier von Stickwerk, das da entsteht, im Dunkel des Mutterleibes. Und die wörtliche Übersetzung von Dunkel des Mutterleibes heißt an den untersten Örtern der Erde, schreiben die Hebräer. Die haben so eine bildhafte Sprache. An den untersten Örtern der Erde. Das heißt, so, das klingt ja sehr interessant. Ja? Was ist damit gemeint? Zunächst handelt es sich ja tatsächlich um eine undefinierbare Masse, so ein Knäuel. Und genau hier sagen ja viele, sagen, das ist ja nur Zellgewebe. Das kann man ja wegmachen, das ist ja noch gar kein Mensch. Und Gott sagt, dieses Knäuel, dieses Zellgewebe, dieses Undefinierte, das ist entstanden, weil Samen und Eizelle ihre eigene Existenz dadurch aufgegeben haben, dass sie miteinander verschmolzen sind und jetzt etwas ganz Neues, Geheimnisvolles auf den Weg kommt. Etwas, das ich Gott gewollt habe, das ich so eingerichtet habe, das ich von Anfang an gesegnet und gesehen habe. Und daraus entwickelt sich schon alles das, was dich später als Mensch und als Persönlichkeit ausmacht. Für ihn ist das nicht nichts, sondern ein Meisterwerk, das er geschaffen hat. Das heißt, schon zu diesem Zeitpunkt ist der neue Mensch in das Buch des Lebens von Gott eingetragen. Und Gott muss nicht warten, bis ein Mensch die 12. Woche erreicht hat, damit er dann sagt, jetzt aber ist es ein Mensch. Jetzt kann sogar ich sehen, das ist ja ein Bub. Ja? Er hat schon zu diesem Zeitpunkt, wo das noch undefinierbare Masse für uns Menschen ist, die Ewigkeit ins Herz hineingelegt, das jetzt in diesem Moment noch gar nicht schlägt. Prediger 3, Vers 11 heißt es, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Dieses Leben ist entworfen worden, als es noch gar nicht bestand. Als die Mutter vielleicht noch gar nicht gemerkt hat, dass sie schwanger geworden ist. Gott hat im Vorhinein sein Wunderwerk beschlossen. Das ist die Erschaffung eines jeden einzelnen Menschen. Wir haben im ersten Gottesdienst dieses Lied gesungen, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Du bist eine Idee Gottes. So groß und wunderbar ist Gott, dass er unserem Leben einen Sinn, eine Bestimmung, eine Zukunft gibt, noch bevor zum Beispiel die eigenen Eltern gemerkt haben, dass da was angekommen ist. Und der Satz, die Menschen durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Da kann man zwar sagen, ah, dieser Text ist 2000 Jahre vor Christus geschrieben worden. Klar, die hatten noch nicht die medizinischen Möglichkeiten. Unterhalten Sie sich heute mal mit den aktuellen Ethikern, den Theologen und den Wissenschaftlern, Biologen und so weiter. Da werden Sie von 4 Wissenschaftlern 5 unterschiedliche Meinungen hören, wann Leben beginnt und wann Leben endet. Bis heute haben wir das nicht im Griff. Wenn nun also ein solcher Mensch, der ja schon alle Anlagen besitzt, um dann als Baby zur Welt zu kommen, abgetrieben wird, dann bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, die Bibel nennt das Töten. Die Bibel nennt das Mord. 10 Gebote. Und es gibt ja so ein reformatorisches Prinzip, dass die Schrift durch die Schrift ausgelegt werden soll und nicht durch kluge Theologen, die dann auch noch ein Fündlein irgendwo herziehen. Und ich habe einen interessanten Vers gefunden, 2. Buch Mose, Kapitel 21. Da wird von einer Situation berichtet, da sind 2 Typen aneinander geraten und schlagen sich gerade die Köpfe ein. Und dann läuft das ein bisschen aus dem Ruder. Es gibt einen sogenannten Kollateralschaden. Ich lese 2. Mose 21. Angenommen, 2 Männer kämpfen miteinander und stoßen dabei eine schwangere Frau so, dass ihr Kind zu früh geboren wird, aber kein weiterer Schaden entsteht, dann soll der Schuldige eine Geldstrafe zahlen. Aua, ne? Schmerzensgeld. Wenn aber doch Schaden entsteht, wird die Strafe wie folgt festgelegt, Leben um Leben. Oha. Also man stellt sich die Situation vor, 2 Typen, ja, vielleicht ein bisschen zu viel getrunken, streiten sich um irgendwas und fangen sie an zu kloppen. Und dann kommt die Frau von den einen Typen und sagt, Kurt, lass es doch. Ja? Und dabei kriegt sie eine verpasst, fliegt ums Eck und verliert ihr Kind. Situation. So kann man sich das vorstellen. War keine Absicht. Was muss sie sich auch einmischen, wenn wir mal ein Gespräch führen, das nicht nur mit Argumenten zu beenden ist. Ja, aber das Problem ist jetzt, wie sieht Gott das an dieser Stelle? Entweder das Kind kommt gesund zur Welt, dann musst du aber blechen. Du hast da was ausgefressen, das kann man nicht einfach so nebenher laufen lassen. Oder dieses Kind kommt zu früh zur Welt und stirbt deswegen. Und da ist es das alttestamentliche Gesetz, das übrigens heute noch gilt, bloß durch Jesus erfüllt ist, Leben für Leben. Also wieder das Thema Solus Christus, ja, Christus hat die Schuld bezahlt. Das hat sich heute nicht geändert. Das heißt, die theologische Linie innerhalb der Bibel, die wird hier durchgezogen. Wir können nicht sagen, haha, Altes Testament, ist ja alles schon weg. Leben für Leben. Aus Gottes Sicht bedeutet, ich trage dazu bei, aktiv, dass ein Kind nicht zur Welt kommen kann. Leben für Leben. Und wenn wir jetzt schauen, dass bei einer Abtreibung nicht zufälligerweise das Kind weggemacht wird, sondern ganz bewusst, ist das bewusster Totschlag, Mord. Und wenn ich Jeremia mit den Worten zitiere, wie er Gott zitiert, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Dann geht es doch um dieses Kennen vor der Zeugung. Überlegt euch doch bitte mal, was das für eure persönliche Würde bedeutet. Auch da, wo ihr die Anerkennung nicht findet in eurem persönlichen Umfeld, die ihr glaubt haben zu müssen. Auch da, wo euch das Leben nicht das Füllhorn ausschüttet, wie ihr glaubt, 3-mal Urlaub im Jahr oder sonstige Dinge, die man so gerne hätte. Ich bin nichts wert, ich bin nichts geachtet. Da hat Gott schon von vornherein gesagt, du bist mir wertvoll und dich will ich haben. Hat einer mal ein Buch geschrieben, der heißt, du bist ein Wunsch Gottes, den er sich selbst erfüllt hat. Eckstein. Bedeutet, wie kann Gott jemand kennen, der noch gar nicht existiert? Also, du wirst zu Menschen, noch bevor du 12 Wochen alt geworden bist. Mensch von Anfang an. Und insofern ist also Abtreibung nichts anderes als eine Beschönigung dessen, was hier tatsächlich passiert. Und jetzt bin ich mir absolut darüber bewusst, dass ich das hier vielleicht bei uns so explizit und deutlich sagen darf. Würde ich mich auf den Luisenplatz stellen und eine ähnliche Rede führen, dann dürftet ihr mich besuchen. Mit einem Besucherausweis. Vielleicht. Sowas kannst du in der Öffentlichkeit heute nicht mehr sagen.
Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns von Gottes Sicht der Dinge bestimmen lassen. Dass wir um der Menschen und des Lebens willen um uns herum, der Problematik, die sich uns stellt, 200.000 Abtreibungen pro Jahr in diesem Land. Und zwar deswegen, weil Frauen einfach verzweifelt sind und glauben, ich bin allein mit meinen Problemen. Ich kriege das wirtschaftlich nicht hin. Ich kriege das sozial nicht hin. Ich kann meine Ausbildung nicht machen. Und wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Kann das ein Grund sein, in unserem Lande eine Frau in dieser Weise handeln zu lassen? Nach wie vor, Schwangerschaftsabbruch ist rechtswidrig in unserem Land. So, soweit für heute. Ich will es mal dabei bewenden sein lassen. Aber mir war das wichtig, uns einmal die Sichtweise Gottes zu dieser Thematik vorzustellen. Das ist mir deswegen wichtig. Wenn ich eine Waschmaschine repariere, dann muss ich vorher schon mal ein bisschen wissen, wie so eine Waschmaschine geht und das nach Fest abkommt und solche Sachen. Ich muss also Ahnung davon haben. Das bedeutet, bevor ich mich mit Menschen unterhalte, bevor ich Menschen begleite, die in einer so komplizierten und schwierigen Situation sind, muss mein Standpunkt klar sein. Und wenn ich in der Seelsorge unterwegs bin, dann muss ich wissen, von wo komme ich her. Und ich komme von einem gnädigen, barmherzigen Gott her, der die Not des Menschen sieht, der da nicht wegschaut, sondern sagt, ich reiche dir meine Hand. Und mein Grundprinzip als Gott des Lebens ist, ich will das Leben. Und du, Mensch, kannst nicht darüber entscheiden, ob dieses Leben lebenswert ist oder nicht. Das überlass bitte mir. Deine Angelegenheit ist es, Leben zu schützen. Dem Leben zum Leben zu verhelfen. Albert Schweitzer hat das mal in seiner Philosophie so formuliert. Leben ist Leben, das Leben will. Cooler Satz. Das ist unser Auftrag. Und dazu möchte ich uns herausfordern, dass wir nicht klein beigeben, dass wir den Mund aufmachen, dass wir bereit sind, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, in unserem persönlichen Umfeld, die vielleicht ein solches Vertrauen zu uns haben, dass sie mit uns sprechen. Und dass wir nicht in die allgemeine Melodie einstimmen, naja, mach's halt weg. Und wer immer jetzt von dieser Thematik persönlich betroffen ist, ich möchte euch ermutigen, wendet euch an Geschwister von unserem Seelsorgeteam. Wendet euch an unseren Gast Pro Femina. Oder zum Beispiel, ich habe hier eine Homepage, wo ich so mitmache, Provita, Stiftung für Lebensethik. Das ist die Homepage da, provita-stiftung.de. Da gibt es ganz viele Hinweise und wir vermitteln Kontakte zur Beratung und zur Begleitung, zur Hilfe zum Leben. Lassen wir uns also sensibilisieren im Blick auf die Sicht von Gott, wie er die Sache sieht. Und darauf hin, dass wir uns einmischen und den Mund nicht halten, bloß weil wir Angst haben, dass wir dann eine draufkriegen. Das werden wir garantiert in der Öffentlichkeit bei einer solchen Haltung, wie ich sie hier vertrete. Und ich bete darum, dass Gott uns Gelingen dazu schenkt, dass wir in dieser Welt wirklich Salz und Licht sind, etwas bewirken können für Menschen, die tatsächlich diese Frage haben, nicht einfach sagen, ja, dann lasse ich es halt wegmachen. Gott ist wunderbar und es ist geheimnisvoll, wie er das Leben schafft. Und es geht darum, dass wir Hilfe statt Abtreibung im Blick haben. Es lohnt sich wirklich, dass wir alles dafür investieren. Ihr lieben Leute, Gott segne euch. Amen.